Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Der Glaube, die Religiosität eines Menschen ist immer geprägt vom Umfeld, von der Herkunft. Geprägt heißt aber nicht, es ist und bleibt in Stein gemeißelt. Denn die eigene Religiosität kann sich ändern im Leben. Und besonders oft tut sie das, wenn etwas Umwälzendes passiert. Etwas, das das bisherige Dasein, wenn nicht in Frage, dann noch mindestens auf die Probe stellt. Ein Ereignis, das sich in dieser Woche zum 30. Mal jährt, hat die Biografien vieler Menschen stark beeinflusst. Der Fall der Mauer. Wie es den Glauben der Menschen beeinflusst, ist die Frage, die hinter einer Reihe steht, die wir heute starten. Die evangelische Kirche hat ja bekanntlich eine wichtige Rolle gespielt für das Ende der Mauer. Darüber wurde viel berichtet. Dass der Mauerfall, überhaupt die Ereignisse im Herbst 89 in der damaligen DDR den Glauben der Menschen verändert haben, das ist bislang ein kaum beleuchtetes Phänomen, das wir in einer kleinen Reihe in dieser Woche beleuchten wollen. Und weil der Glaube immer ja auch eine persönliche, subjektive Angelegenheit ist, haben wir dafür eine, na, sagen wir mal, subjektive Perspektive gewählt und lassen die Menschen in erster Linie selbst zu Wort kommen. Heute im ersten Teil ist das Maria Neuscheler, geborene Winkel, und am 9. November 1989 war sie noch ein Teenager.
Maria Winkel wuchs als älteste von drei Geschwistern in Greifswald in einem entschieden christlichen Elternhaus auf. Der Vater war Konsistorialrat, also Jurist in der kirchlichen Verwaltung, ihre Mutter Krankenschwester in einem kirchlichen Krankenhaus. Im Mai 1989 wurde Maria konfirmiert. Sie war 14 Jahre alt, als am 9. November 1989 die Mauer fiel.
Also es war eine besondere Situation, weil man natürlich zu wenigen Kindern und Jugendlichen gehört hat, die in so einem christlichen Elternhaus groß wurden. Das war so ein bisschen so eine Inselsituation für mich in meinem Elternhaus und auch in der Kirchengemeinde, mit der ich groß geworden bin, weil wir immer das Gefühl hatten, irgendwie was ganz anderes zu sein und ja, besonders zu sein, irgendwie anders. Ja, auf eine richtige Art falsch habe ich mich gefühlt in der Schule und in der Kirchengemeinde und in meiner Familie dann war das eine richtige Art, richtig, so irgendwie. Also wir waren besonders, weil wir eben nur zu zweit in der Klasse waren. Zwei Kinder, die in die Schule kamen und wussten, dass das mit den jungen Pionieren, dass wir das nicht wollen. Wir konnten auch zu diesen Pioniernachmittagen nicht hingehen, weil die auch immer mittwochs waren. Da war dann die Christenlehre, hieß es bei uns. Da haben wir uns getroffen nachmittags. Also es war schon so, dass die Klassengemeinschaft war eine Pioniergemeinschaft. Und ich, als ich nicht Pionier war, gehörte halt einfach nicht dazu. Also zu diesen Aktivitäten nicht. Auf so ein Ferienzeltcamp, das kam für mich auch nicht in Frage. Und natürlich gab es auch Spott.
Ihre Pionierin war nicht mehr ganz so jung. Es war ihre Großmutter.
Meine Großmutter hat einen ganz großen Einfluss, auch was den Glauben betrifft, auf mich. Und ich war mir einfach ganz sicher. Und das hat da nichts in Frage stellen können. Schon gar nicht von Menschen, die in diesem sozialistischen System das Glauben an sich oder Religion an sich ja abgelehnt hat und das ja offen getan hat. Und was ich wusste und meine Eltern ja auch mich sehr kritisch erzogen haben, das konnte mir eigentlich nichts anhaben. Also da war ich sehr bei mir, bei meinen Eltern, habe mich wohlgefühlt mit dem, was ich bin und wie ich groß werde. Und hatte schon auch immer so das Gefühl, meine Eltern sind was Besonderes, weil sie nicht damit laufen. Und das hat mich schon auch stolz gemacht auf meine Eltern und auf meinen Glauben und auch auf die Kirche, in der ich da war. Ja.
In ihrer Greifswalder Kirchengemeinde verbringt Maria denn auch ihre gesamte Freizeit. Sie singt im Kinderchor, spielt Posaune und Flöte, sie fährt mit ins christliche Ferienlager, hat ihre Freundinnen vor allem in der Gemeinde. Als sie in die 8. Klasse geht, steht eine wichtige Entscheidung an.
Ich wollte eigentlich nach der 8. Klasse auf die erweiterte Oberschule. Da gab es so die Möglichkeit mit einer sprachlichen Vertiefung. Da hatte ich mich beworben. Und ich bin extra, obwohl ich bewusst nicht Thälmann-Pionier war, bin ich extra in die FDJ eingetreten, weil ich wusste, wenn ich nicht in der FDJ bin, habe ich überhaupt keine Chance, auf eine erweiterte Oberschule zu kommen. Was ich nicht gemacht habe, war Jugendweihe. Da habe ich mich dagegen entschieden, ganz bewusst. Ich war mir sicher, ich möchte Konfirmation machen. Und ich war damals ja auch schon in einem Alter, da war man dann 14, wo mir klar war, also auf diesen Staat kann ich nicht schwören. Ja, also das war völlig klar, das mache ich nicht. Und ich bin nicht genommen worden für die erweiterte Oberschule. Ich habe eine Ablehnung bekommen. Natürlich war die nicht damit begründet, dass ich keine Jugendweihe gemacht habe.
Rückblickend sieht Maria, wie wichtig ihre Außenseiterrolle in der DDR für ihre Persönlichkeitsentwicklung war.
Mein Glaube in der DDR war was wert. Ich hatte mich dafür entschieden. Ich habe dagegen andere Meinungen kämpfen müssen. Ich habe mich offen hinstellen müssen und sagen, ja Leute, ich glaube. Ja, und in dem Bewusstsein, dass mich ganz viele für blöd halten.
Am 9. November 1989, ein halbes Jahr nach Marias Konfirmation, fällt die Mauer. Was hat das für Sie bedeutet?
Nochmal und noch mehr auch Stolz auf meinen Glauben, auf die Kirche, weil das ja eine Bewegung auch aus der Kirche war, die aus diesen Friedensgebeten und dann Montagsdemonstrationen was auf den Weg gebracht hat, wo ich fassungslos war und mich das wirklich auch erschüttert hat damals als 14-Jährige, was man bewirken kann mit friedlichem Protest. Und das habe ich schon an der Stelle meine Kirche verortet. Das war aufregend, da war ich stolz, bin ich mitgelaufen. Es war auch immer ein bisschen angstbesetzt, auch das. Aber ich habe schon immer ein sehr großes Vertrauen auch gehabt.
Dennoch ändert sich nach der Wende auch ihr Verhältnis zur Kirche.
Es war wahnsinnig aufregend. Und dann ist es aber schon auch so gewesen, dass dieser Stolz auf die Kirche dann auch gebröckelt ist mit der Wende und alles mir irgendwie zerbröckelt ist. Also diese ganze Situation, in der ich groß geworden bin, immer zu denken, ich habe irgendwie ein Wahnsinnsglück. Ja? Ich habe das wahnsinnige Glück, in dieser kleinen DDR groß zu werden. Ja? Ich erinnere mich an so ein Pionierlied, ich durfte die ja zu Hause nie singen. Meine Mama hat immer gesagt, oh nee, jetzt komm. Aber ich fand die so toll. Und eins dieser Pionierlieder hatte den Refrain, Hammer und Zirkel im Ehrenkranz, Zeichen des Glücks an der Wiege. Und das habe ich geglaubt, das habe ich wirklich geglaubt als Kind. Ich war so dankbar, dass wir im Sozialismus groß werden und die DDR ist so ein kleines Land. Und da bin ich geboren, im Frieden, meine Eltern sind nicht arbeitslos, ich werde niemals drogenabhängig. Also auf so einer Insel groß zu werden, auf einer Insel der Glückseligen und drumherum ist alles sehr bedrohlich.
Und nun war plötzlich alles ganz anders. Der Westen war gar nicht so, wie sie es gelernt hatte. Kein riesiger Intershop mit Drogenabhängigen an jeder Ecke. Die Menschen auch ziemlich normal und gar nicht so anders als die Deutschen im Osten. Nur die Kirche spielte eine andere Rolle.
Diese Notwendigkeit, im Glauben zu bleiben, in der Kirche zu bleiben, die fiel weg mit der Wende. Also diese Mauer, die mich festgehalten hat in der Gemeinde, weil es mein Zuhause war, die fiel weg. Ich musste nicht mehr mich zurückziehen in Kirche, weil ich mich woanders fremd gefühlt habe, weil ich mich woanders als Sonderling gefühlt habe, sondern ich konnte mich ja überall zu Hause fühlen. Ich hatte ganz neue Freiheiten.
Über Nacht gibt es Veränderungen, deren Tragweite wir uns im Westen kaum vorstellen können. Der Lehrer für Staatsbürgerkunde ist plötzlich in der gleichen Partei Mitglied wie der Pfarrer. Die Schüler haben keinerlei Respekt mehr vor den Lehrern.
Da ist so wahnsinnig viel passiert. Und ich hatte so das Gefühl, ich bin ein bisschen zurückgeworfen. Ich habe plötzlich nur noch so einen ganz nackten Glauben, ohne Rahmen, nur noch meins. Und es war schon auch gut bestimmt. Also in der Situation, wo ich sowieso mich auseinandersetze mit Glauben, mit dem, wo ich hin will in meinem Leben, hat es bestimmt was mit mir gemacht. Und dadurch, dass ich so mit so einer wahnsinnig großen Liebe und in so einem Behütetsein aufgewachsen bin, hatte ich da schon viel, was ich mitbekommen habe. Und auch mit so einem Duktus, sich auseinanderzusetzen, selber zu denken, selber zu urteilen und auch selber zu fühlen und mir nicht sagen lassen zu müssen, was für mich richtig ist. Das habe ich ja von klein auf gelernt von meinen Eltern. Und deswegen hat es dann auch, war das für mich eher eine Chance, dass für mich das Außen alles weggebrochen ist, glaube ich.
Maria nimmt diese Chance wahr und entdeckt im Laufe der Zeit ihre Kirche neu.
Kirche ist in meinem Glauben dann wieder wichtig geworden. Kirche war dann eine Zeit lang ja eher nicht so präsent in meinem Leben, weil sie mir so weggebrochen war. Und ich dann schon auch eine Weile gedacht habe, was braucht man Kirche? Und es ja auch viele Dinge gibt, mit denen ich nicht einverstanden bin. Ich kann vertrauen, ohne dass ich da Kirche zu haben muss. Und ich kann lieben, ohne dass ich Kirche dazu brauche. Das ist zentral in meinem Glauben. Und dann kommt aber schon der Punkt, wo ich denke, nein, aber es sind ja viele Menschen, denen Ähnliches wichtig ist wie mir. Kirche sind ja die Menschen, die Kirche leben. Und dazu gehöre ich halt auch. Ja? Und deswegen ist es mir wichtiger, da einfach mitzugestalten. Und deswegen arbeite ich auch bei einem kirchlichen Anstellungsträger. Das ist mir wichtig.
In unserer Reihe 89er Geschichten, wie der Mauerfall den Glauben veränderte, war das heute Maria Neuschler, geborene Winkel. Und aufgezeichnet wurde ihre Geschichte von Angelika Schmidt-Bisalski. Und im zweiten Teil unserer Reihe geht es morgen um den Theologen, Landtagsabgeordneten und ehemaligen Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, Frank Richter. Die christlichen Kirchen sind, was das Thema Klimaschutz angeht, schon ziemlich weit vorangeschritten, sollte man meinen, wenn man sich die Wortbeiträge zum Thema mal so anschaut. Schon vor Jahren wurde der menschgemachte Klimawandel schon mit der Bewahrung der Schöpfung verknüpft. Sozusagen ein alter christlicher Gedanke, der sich ganz wunderbar mit den Erfordernissen der Gegenwart verknüpfen lässt. Nur hinter diesen Worten fällt das tatsächliche Engagement der Kirchen bislang eher zurück. Denn, auch wenn man das vielleicht im ersten Moment nicht auf dem Schirm hat, auch Kirchen stoßen CO2 aus. Und zwar nicht zu knapp. Jetzt werden neben Predigten auch CO2-Ziele formuliert. Michael Hollenbach hat sie sich angeschaut.
Papst Franziskus hatte 2015 vorgelegt, mit seiner visionären Umweltenzyklika Laudato Si. Doch erst im vergangenen Jahr haben die deutschen Bischöfe die päpstliche Linie aufgegriffen und 10 Thesen zum Klimaschutz vorgestellt. Darin heißt es unter anderem:
Will Kirche glaubhaft sein, dann muss sie gerade beim Klimaschutz mit gutem Beispiel vorangehen. Sie übersetzt damit den biblischen Auftrag des treuhänderischen Umgangs mit Gottes guter Schöpfung in die Praxis.
Doch mit der Umsetzung dieses Anspruchs tun sich beide Kirchen schwer. Seit Jahrzehnten wird darüber diskutiert, vor Ort in den Gemeindehäusern Energie einzusparen. Es gibt in einigen Bistümern, Landeskirchen und Gemeinden durchaus ambitionierte Klimaschutzprojekte, doch der ganz große Wurf ist bislang ausgeblieben. Nun hat das Erzbistum Freiburg als erste Diözese in Deutschland das Ziel ausgegeben, bis 2030 klimaneutral zu werden. Das größte CO2-Einsparpotenzial, die Sanierung der Gebäude und die Umrüstung der Heizungsanlagen. 63.000 Tonnen CO2 verbraucht das Erzbistum jährlich. Noch mehr sind es in der Evangelischen Landeskirche Hannovers. Rund 80.000 Tonnen pro Jahr. Der CO2-Ausstoß kommt zu rund 3/4 aus den 9.000 Gebäuden, inklusive der Kirchen und Kapellen. Dreckschleuder sind hier oft die alten mit Öl und Gas befeuerten Heizungen. Noch immer sind mehr als 90% der eingesetzten Energieträger fossiler Herkunft. Wenn man kirchlicherseits den CO2-Ausstoß in den kommenden 10 bzw. 20 Jahren drastisch senken will, muss man heute auf erneuerbare Energien umstellen. Ulrike Wolf ist Klimaschutzmanagerin der Hannoverschen Landeskirche.
Diese Heizungssysteme auszuwählen und einzubauen, muss tatsächlich auch jetzt passieren. Auch wenn man erst das Ziel hat, 2050 klimaneutral zu sein. Es dauert einfach unglaublich lange, bis man mit Sanierung oder Heizungsaustausch durch ist.
Das Gleiche gilt beim Thema Wärmedämmung. Doch auch hier entscheiden die meisten Gemeinden eher nach finanziellen als nach ökologischen Kriterien.
Es lohnt sich dann, diese Maßnahmen durchzuführen, wenn sie sich amortisiert über die Lebensdauer des Gebäudeteils.
Zum Beispiel neue Fenster fürs Gemeindehaus werden in der Regel nur eingebaut, wenn die Heizungskosten damit deutlich gesenkt werden können. Ein spezielles Problem stellen die Kirchengebäude dar. Fenster oder andere Dämmungsmaßnahmen können hier aus Denkmalschutzgründen oft nicht durchgeführt werden. Die Heizungsanlage einmal pro Woche für den Gottesdienst hochzupowern, ist aus der Perspektive des Klimaschutzes betrachtet eine Sünde. Ökologisch sinnvoll wäre, was manchmal geschieht, die Kirchen auch wochentags zu nutzen, als Gemeindezentrum oder für andere Gruppen. Der Klimaschutz genießt noch keine Priorität. Denkbar wäre, wie in Kommunen, die einen Klimanotstand ausgerufen haben, ein Klimaschutzvorbehalt bei allen Entscheidungen. Die Kirchenleitungen geben aber eher Anregungen, zeigen die Richtung an, wie im Erzbistum Freiburg. Hier steht ebenfalls die Gebäude- und Heizungssanierung ganz oben auf der Agenda. Aber es geht auch um das Thema Mobilität, sagt Benedikt Schalk, Referatsleiter für Energie und Umwelt im erzbischöflichen Ordinariat.
Zum Beispiel haben wir bei uns eben mit elektrisch mobil ein Pilotprojekt gemacht mit Elektrofahrzeugen in Sozialstationen und regionalen Verwaltungseinrichtungen. Das ist sehr gut gelaufen. Hat auch aufgezeigt, was sind die Vor- und die Nachteile von Elektromobilität.
Im Nahbereich, zum Beispiel bei der ambulanten Pflege von Caritas und Diakonie, macht es durchaus Sinn, auf Elektrofahrzeuge zu setzen. So hat das Erzbistum Freiburg beim letzten Flottenwechsel von 53 Dienstwagen 17 Elektroautos angeschafft. Allerdings sei die Versorgung mit Ladestationen noch immer schwierig. Und ökologisch sinnvoll seien E-Autos ohnehin nur, wenn sie mit Ökostrom geladen würden, betont Benedikt Schalk. Er weiß, dass das Ziel, bis 2030 eine Klimaneutralität im Erzbistum Freiburg zu erreichen, sehr ambitioniert ist. Umzusetzen sei das auch nur mit Ausgleichszahlungen. Dass man in Projekte finanziert wie die kirchliche Klimakollekte, die beispielsweise über Baumpflanzaktionen CO2-Sünden ausgleicht. Ralf Meister, Bischof der Hannoverschen Landeskirche, würde sich schnellere Veränderungen beim Klimaschutz wünschen. So könne die Landeskirche zwar einen gewissen Druck auf die Kirchengemeinden erzeugen.
Eine Landeskirche hat auch Möglichkeiten, zum Beispiel durch ein Klimaschutzgesetz verpflichtende Regularien für Kirchengemeinden zu formulieren, an die sie sich halten müssen. Und wenn sie das nicht tun, würden sie weniger Finanzmittel bekommen.
Aber der Bischof wünscht sich mehr als nur Empfehlungen zum gemeindlichen Einsatz regenerativer Energien.
Natürlich muss man sich fragen, wie lange will man eigentlich Kirchengemeinden empfehlen, dass sie regenerative Energien nutzen und rausgehen aus Ölheizungen, mit denen sie Gemeindehäuser oder Pfarrhäuser heizen. Braucht es da nicht dann irgendwann auch klare Vorgaben, dass es verpflichtend ist, dass man diesen Wechsel jetzt forcieren muss?
Eine rhetorische Frage, auf die die jeweiligen Synoden eine Antwort geben müssen. Und auch die katholische Kirche weiß um die eigenen Versäumnisse. So erklärten die deutschen Bischöfe in ihren Handlungsempfehlungen zum Klimaschutz vor einem Jahr:
Der Kirche ist bewusst, dass ihr eigenes Klimaschutzhandeln bislang teilweise hinter dem Möglichen und Nötigen zurückbleibt.
Die Kirchen und der Klimaschutz. Ein Zwischenstand war das von Michael Hollenbach.
Thank you.
Es wird derzeit in Deutschland wieder viel über das Thema Antisemitismus debattiert, aus guten Gründen. Und trotzdem werden in vielen Medien, auch in ernstzunehmenden, immer noch alte Klischeevorstellungen bedient, wenn es um die Darstellung jüdischen Lebens geht. Die Debatte um das umstrittene Titelbild von Spiegel Geschichte aus dem vergangenen Sommer hat das nochmal ziemlich deutlich gemacht. Damals wurden unter dem Titel »Jüdisches Leben von heute, die unbekannte Welt von nebenan« zwei alte Männer abgebildet mit Schläfenlocken. Offenbar trauen viele Redaktionen ihren Nutzern die Komplexität der Realität jenseits von Klischees nicht zu. Gerald Bayroth hat sich in seinem Standpunkt Gedanken gemacht über Bilder von Juden, die nicht in den Zeitungen landen.
Das Bild ist in keiner deutschen Zeitung zu finden, auch in keiner Bilddatenbank für Medienvertreter. Es ist nur in meinem Kopf zu finden. Ich sehe noch, wie die orthodoxe Frau schnellen Schrittes durch die Nissim-Bachar-Straße in Jerusalem eilte. Sie trug Perücke, ein weiß glänzendes Kleid zum Schabbat, das endete züchtig unter den Knien und selbstverständlich blickdichte Strumpfhosen. Als sie so durch die Straße eilte, zerplatzte vor ihrem Mund eine Kaugummiblase und zerstörte den damenhaften Eindruck. In Bilddatenbanken zerplatzt kein Kaugummi vor orthodoxen Frauen. Da zerplatzen keine damenhaften Eindrücke und keine Illusion vom Judentum. Da muss man sich entscheiden. Entweder orthodox und züchtig oder Kaugummi. Beides geht nicht zusammen. Orthodoxe sind in der Regel männlich und aus der Steinzeit. Das erkennt man an schwarzen Hüten, Schläfenlocken, Bärten und dunklen Anzügen. Du sollst dir kein Bildnis machen, heißt es schon in der Bibel. Zusatz von heute: Wenn du dir doch ein Bildnis machst, dann mach dir eins mit Bart. Orthodoxe Juden dürfen auf keinen Fall Kaugummis kauen, mit dem Smartphone surfen oder lebensfroh sein. Das brächte die Internetnutzer und Zeitungsleser durcheinander, denken sich die Medienmacher. Leben besteht aus scheinbaren oder tatsächlichen Widersprüchen und Inkonsequenzen. Aus Diätvorsätzen und Schokoriegeln, Wunschträumen und Sachzwängen, Sexfantasien und Steuerquittungen, Schabbatkleidern und Kaugummiblasen. Die meisten Menschen sind in dem, was sie tun, weder schwarz noch weiß, sondern irgendwas zwischendrin. Aber Juden sollen nicht zwischendrin sein. Das ist alles zu komplex. Wahrscheinlich sagen die Fotografen vor dem Fototermin zu den Orthodoxen: Jetzt steckt mal schön die Smartphones weg. Bitte nicht so freundlich, das wollen die Deutschen nicht. Und bitte guck doch noch etwas orthodoxer. Dann denken sich die Orthodoxen: Oh je, die armen Deutschen, die mussten schon den Holocaust verdauen, da wollen wir sie nicht noch mit Smartphones belasten. Auf eine Weise haben es die Orthodoxen noch gut auf den Fotos in Deutschland, denn sie dürfen das Judentum repräsentieren. Liberale oder säkulare Juden dürfen nur in Ausnahmefällen auf das Foto. Denn wie soll man sie als Juden erkennen? Und dass Juden erkennbar sind, das kann man ja wohl verlangen, sonst hätten die Bilder keinen Sinn. Und unterscheidbar sollten sie sein, am besten religiös aussehen, mit Kippa und so. Wo kämen wir denn hin, wenn sie so religiös, fromm, unfromm und in Religionsdingen ahnungslos wären, wie alle anderen auch? Wenn sie mit ähnlichen Sorgen und Nöten zu tun hätten, wie alle anderen auch? Wenn die Klischees zerplatzten wie die Kaugummiblasen? Das geht nicht, denn eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als eine Jüdin mit Kaugummi in eine Bilddatenbank.
Gerald Bayroth war das mit einem Standpunkt über Stereotypen bei der Darstellung von jüdischem Leben. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte heute Christiane Florin. Wir folgen wie immer die Nachrichten und dann unser Debattenmagazin Kontrovers. Heute zur Streitfrage: Wahlschlappen und Führungsstreit, sind die Volksparteien am Ende? Und an dieser Sendung können Sie sich wie immer beteiligen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464. Für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.